Vater, durch deinen Geist dieses Verlangen in uns stärken und brennender und intensiver machen und so machen, dass wir sagen, wir können nicht ohne das leben. Wir wollen, wir müssen, wir sollen das. Das ist die Berufung, die Kinder Gottes haben. Das ist die Berufung, die wir haben als Geschöpfe Gottes, ihn wirklich zu sehen, wie er ist, ihn anzuschauen. Wenn wir ihn sehen, wie er ist, werden wir verwandelt werden und wir werden brennen. Wir werden ein Herz haben, das immer mehr willig ist, das voller Verlangen ist, ihn zu erfreuen, ihn zu ehren, ihm in allen Dingen den ersten Platz zu geben. Und das ist, worum es geht. Wir sind geschaffen, für die Ehre Gottes zu leben. Das ist die Aufgabe, das ist die Berufung des Volkes Gottes. Und nur der Heilige Geist ist imstande, das uns nahe zu bringen als etwas Attraktives, als etwas Schmackhaftes, als etwas Begehrenswertes, als etwas, wonach wir uns ausstrecken und sagen, das will ich haben, das muss ich haben. Und gebe der Herr Gnade, dass dieses Seminar heute und morgen, dass das dazu dient, dass der Heilige Geist an unseren Herzen etwas tut. Nicht nur, dass wir gute Lehre haben, nicht nur Information, nicht nur Inspiration, sondern Transformation. Dass etwas geschieht in uns, dass Veränderung passiert und dass wir fähig werden, durch die Kraftzuteilung Gottes auf einem neuen Niveau weiterzugehen von hier. Darum geht es. Darum geht es. Vielleicht hat der ein oder andere ein bisschen Bedenken bei diesem Thema radikale Nachfolge. Das klingt ja schon sehr radikal. Das könnte von uns Dinge verlangen, die wir vielleicht nicht wollen, vor denen wir Angst haben und die uns irgendwie zu groß und zu schwer vorkommen. Lass uns das gleich von Anfang an festmachen. Ein Leben, das Gott radikal sucht und ihm radikal dient und ihn an die erste Stelle setzt, ist ein Werk des Geistes in unseren Herzen. Niemand hat von sich aus diese Charakterstärke, diese Entschiedenheit, diese Klarheit, dieses Verlangen. Niemand hat das. Wir kommen aus einer Welt, die unter der Macht der Finsternis ist und wir haben uns selbst und damit den Mächten der Finsternis ein Leben lang gedient, bis Christus in unser Leben kam. Gott wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. So, wenn wir den Maßstab markieren und beschreiben, dann dient das nur dazu, dass wir sagen, ich weiß, dass ich das niemals erreichen kann. Ich weiß, dass ich dazu nicht gemacht bin in mir selbst. Aber dieses Wunder wirkt Gott in mir. Und wir vertrauen ihm, wir glauben ihm, dass er Herzen verändern kann und Herzen erneuern kann. Es braucht ein Werk Gottes. Niemand kann ohne eine fortlaufende Zuteilung der Gnade Gottes brennen für ihn. Niemand kann das. Es ist Gnade, 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 Gnade ohne Ende. Und das, was wir lernen wollen, uns zu positionieren, uns an einem Platz zu begeben, wo diese Gnade nicht gehindert wird, wo sie nicht aufgehalten wird, wo sie ununterbrochen uns angeboten wird und wo wir sie nehmen können. Halleluja. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Gott zu lieben von ganzem Herzen, zu brennen für ihn, ihm entschieden nachzufolgen, ist eine gewaltige Gnade. Und er schenkt das denen, die hören, die sagen, ich hab's nicht, aber ich soll's doch haben und ich will's doch haben. Hier bin ich. Tu du in mir, was ich mir selber nicht tun kann. Halleluja. Halleluja. Das ist mein Verlangen, dass etwas an uns geschieht in dieser Zeit hier, die wir zusammen haben. Es soll um Jüngerschaft gehen, es soll um radikale Nachfolge gehen. Bevor ich ein bisschen spezifischer beginne, heute so einführend auf das Thema einzugehen, lass uns einfach ein bisschen das Umfeld anschauen, in dem wir uns bewegen, damit wir verstehen, welchen Stellenwert in dem Haushalt Gottes hat dieses Thema. Jesus ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Zeit, in der wir leben, unterscheiden, dass wir sie verstehen. Und ich möchte, dass wir das ganz klar uns vor Augen stellen. Das sind zwei völlig entgegengesetzte, aber ganz, ganz wichtige Kräfte oder Trends oder Tendenzen, die am Werke sind in unserer Zeit, in unserer Kultur und auch im Volke Gottes. Und wir müssen diese Dinge kennen und wir müssen wissen, wie können wir mit dem, was vom Himmel kommt, kooperieren und wie können wir uns stellen gegen das, was von dieser Welt kommt und was uns wegziehen will. Wir müssen wissen, wie unser Platz zwischen diesen Kräften dort ist. Wenn Jesus von den letzten Tagen redet, von der Endzeit, in der wir uns ohne Zweifel befinden, dann hebt er etwas hervor, was von großer, großer Wichtigkeit ist. Er redet von der Gefahr der Verführung. Die Jünger wollen wissen, ja, wann ist der Zeitpunkt deines Kommens? Wann wird dein Reich wiederhergestellt? Und statt dass Jesus markante Punkte, an denen man sich orientieren könnte, im Kalender Gottes irgendwie uns nennt, als erstes sagt er, seht zu, dass euch niemand verführe. Seht zu, dass euch niemand verführe. Dankeschön. Verführung. Dinge, die uns wegziehen wollen vom Herrn, von Hingabe, von einem engen Wandel mit ihm. Diese Kräfte sind da, sie wirken. Wir müssen geöffnete Augen bekommen. Jesus sagt im selben Kapitel Matthäus 24, Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Gesetzlosigkeit, das ist der antichristliche Geist, der enorm stark in seiner Auswirkung in den letzten Jahren zugenommen hat. Es ist der antichristliche Geist und er wirkt und er bereitet das Kommen des Antichristen vor, indem er Gesetzlosigkeit salonfähig macht, Gesetzlosigkeit akzeptabel macht. Und das Böse wird auf einmal gut und das Gute wird böse. Ein verdrehender, lügenhafter Geist. Der Antichrist selbst wird genannt der Mann der Gesetzlosigkeit. Und durch den Geist der Gesetzlosigkeit wird der Weg gebahnt für den Antichristen. Und Gesetzlosigkeit bedeutet, dass die Maßstäbe Gottes nicht mehr geehrt werden, nicht mehr geachtet werden, dass sie nicht mehr gelten. Und das kommt leider auch an vielen, vielen Stellen hinein in das Volk Gottes. Wir reisen sehr viel umher, wir sehen sehr viele Gemeinden, sprechen mit vielen, vielen Leuten, haben Kontakt zu vielen, vielen verschiedenen Gruppierungen und auch Leitern. Und übereinstimmend stellt man fest, das Maß an Hingabe, das Maß an Reinheit, das Maß an Achtung vor den Geboten Gottes, es sinkt rapide an vielen Stellen. Und Dinge, die vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar wären, werden heute an manchen Orten in der Gemeinde toleriert. Das ist der Geist der Gesetzlosigkeit und er breitet sich aus. Und da, wo er Raum bekommt, verführt er Menschen und er bringt Menschen in eine Position, dass sie das Angesicht Gottes nicht mehr sehen können. Eure Sünde scheidet euch von meinem Angesicht. Wir können das Angesicht Gottes nicht mehr sehen. Und je weniger wir das Angesicht Gottes sehen, umso formaler und oberflächlicher und ritueller und abgespulter wird unser Lobpreis werden. Weil wir nichts mehr sehen. Weil wir nur noch uns erinnern an vergangene Tage, an vergangene Dinge, die wir so getan haben. Und wenn wir das getan haben, wenn wir so und dies Lied und das und jenes und so. Und dann kommt irgendwie der Herr. Aber da, wo Sünde ist und Sünde toleriert wird, kommt er nicht. Sünde verstellt den Zugang zum Angesicht Gottes. Aber wenn sein Angesicht nicht mehr scheint über uns, wenn wir nicht mehr ihn als Quelle erleben und von ihm alles bekommen, von ihm genährt werden, von ihm aufgebaut und ermutigt und getröstet werden, dann sind wir die armseligsten Leute auf diesem Planeten. Weil wir einen Gott haben, der lebendig ist, aber nicht mehr für uns, weil etwas zwischen uns ist. So dieser Geist der Gesetzlosigkeit, der mit so vielen Phrasen daherkommt und irgendwie so normal zu werden scheint, muss unser Feind werden. Und es ist die Kraft, die aus der Gemeinde die Hure machen will. Am Ende haben wir die Hure. Wir haben den Antichrist, wir haben die Hure. Aber zur selben Zeit ist etwas anderes, genau Gegensätzliches am Werke. Und das ist der Geist Gottes, der ein tiefes Werk der Wiederherstellung tut. Ein Werk der Wiederherstellung. Petrus predigt und er sagt in der Apostelgeschichte, Jesus wird nicht wiederkommen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Alles, wovon die Propheten geredet haben, wird wiederhergestellt werden. Und vor allen Dingen das Volk Gottes wird eine vollständige Wiederherstellung erfahren. Jedenfalls die Teile des Volkes Gottes, die sich bewegen lassen, die sich ziehen lassen, die sich rufen lassen, die sich mahnen lassen, die nicht schon alles wissen und alles fertig haben und sagen, ich weiß schon, wie das alles ist und niemand soll mir noch irgendwie da hineinreden. Diejenigen, die sagen, ich brauche Gott, ich will mehr von Gott, ich will lernen, ich will verändert werden, mein Ziel ist, in das Bild Jesu umgestaltet zu werden. Diejenigen, die dieses Herz haben und behalten, werden hören, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Der Geist Gottes redet, aber nicht jeder hört. Warum hat Lot nicht von Gott gehört, hey, du wohnst auf einem Pulverfass, diese Stadt wird in Kürze in Schutt und Asche gehen. Gott musste zu Abraham, zu dem Verwandten reden und Abraham musste dann zu Lot gehen. Warum konnte doch Lot, der noch gläubig war, warum konnte er nicht hören, in welcher Gefahr er war? Sein Herz war schon zu weit weg von Gott. Er konnte Gott nicht mehr wahrnehmen. Aber wenigstens hatte den dringenden Appell von Abraham, seinem Verwandten, noch gehört und hat geglaubt, das ist das Wort Gottes und hat darauf reagiert und wurde gerettet. Und der Geist Gottes geht durch die Gemeinde, er geht zu jedem Einzelnen und er sagt, dies ist die Zeit, wo die Braut bereitet wird. Dies ist die Zeit, wo Herzen gezogen werden, heraus aus alten Vorstellungen, heraus aus alten Mustern, heraus aus einem selbstgemachten, netten Lebensstil, von dem man dachte, das ist schon genug so, das ist schon in Ordnung so. Und der Heilige Geist ist ein eifernder Geist. Und er zeigt uns den Herrn, er zeigt uns das Verlangen Gottes, eine Braut zu haben für seinen Sohn. Und die Braut wird bereitet werden. Halleluja, davon hat Paulus geredet, davon hat Jesus geredet. Und wenn du das Buch bis zu Ende gelesen hast, dann siehst du in der Offenbarung 19, das Weib hat sich bereitet, die Braut hat sich herrlich gemacht. Es wird geschehen. Und es wird nicht so geschehen, dass hier ein Kompromiss an den anderen gefügt wird und da ist nichts von Schönheit, nichts von Eifer, nichts von Hingabe, nichts von Leidenschaft für Jesus zu sehen, sondern eine Gleichförmigkeit mit der Welt und dann kommt die Entrückung und dann da oben auf einmal erscheint vor Christus eine herrliche Braut. So wird das nicht geschehen, ihr Lieben. Es wird nicht so geschehen. Diese Vorbereitungszeit ist jetzt und hier und heute. Und jeder Tag ist wichtig, jeder Tag zählt. Und Gott tut im Verborgenen ein Werk. Aber der Tag wird kommen, wo das, was er im Verborgenen in uns tut, stark genug ist, um darauf etwas vom Himmel herabzusenden und freizusetzen an Kraft, an Autorität, an Macht, an Fähigkeit, Nationen für Gott zu erschüttern. Und zu sagen, da ist Gott. Wollte ihn oder wollte ihn nicht? Es wird am Ende der Tage, wenn du Offenbarung liest, mitten in diesen Endzeitgerichten, diesem gewaltigen Durcheinander, in diesen gewaltigen Katastrophen, in diesem unglaublichen Leiden, in all dem wird das mächtige Evangelium allen Nationen verkündet werden. Allen Nationen in der ganzen Welt. Mit Demonstration, mit Krafterweisung. Und Jesus selber sagt, und dann wird das Ende kommen. Das Ende wird nicht kommen, bevor das Evangelium vom Reich wiederhergestellt ist. Und wenn wir durch dieses Seminar gehen und einige Dinge uns anschauen, dann werden wir sehen, das Evangelium vom Reich geht weiter. Und es ist tiefer und es ist radikaler als manches Evangelium, was heute so verkündigt wurde. Und viele Probleme, die wir haben in den Gemeinden, das werden wir sehen, dann etwas, wenn ich etwas vorangehe. Viele Probleme, die wir haben, kommen aus einem verkürzten Evangelium, das wir präsentiert haben, zu dem wir Menschen gerufen haben. Und der Heilige Geist tut ein Werk der Wiederherstellung. Halleluja. Paulus ist so begeistert über diese Vision, über diese Perspektive. Er redet davon in Epheser Kapitel 4. Er redet von dem Dienst der Apostel, Propheten und Evangelisten, Lehrer und Hirten. Er redet, dass sie eine Aufgabe haben, an dem Volk Gottes die Heiligen auszurüsten für das Werk des Dienstes. Epheser 4. Für die Erbauung, die Auferbauung. Was ist Erbauung? Es bedeutet, ein Gebäude zu bauen. Es ist nicht irgendwie, ach, das war heute schön, das war so erbaulich, das war so nett irgendwie. Das sind Gefühle. Aber Paulus redet von einem Bau. Es wird etwas aufgebaut. Das Wort, das hier benutzt wird, ist ein Haus zu bauen. Das ist nicht eine schöne Stimmung, das war so ein netter Abend, sondern es wurde etwas getan. Ein Bauwerk wurde aufgerichtet. Und dann wird es weitergebaut und weitergebaut. Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Die Welt wird durch die Gemeinde Christus sehen. Das wird passieren. So wie Christus gesandt ist vom Vater und er sagen konnte, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. So wird die Gemeinde eines Tages das Maß an Echtheit, an Wahrhaftigkeit, an Klarheit, an Heiligkeit, an Liebe, an Brennen für Jesus haben, an deutlicher Ebenbildlichkeit Christi, dass sie der Welt sagen wird, wenn ihr Christus sehen wollt, kommt zu uns, schaut die Gemeinde an. Nicht unseren Starprediger, schaut die Gemeinde an, schaut das Volk Gottes an. Wir werden der Welt Christus repräsentieren. Seine Barmherzigkeit, seine Demut und seine unglaubliche Kühnheit und seine Bereitschaft, um Menschen zu retten, sie aus ihren humanistischen Träumen zu schütteln und sie zu schockieren mit dem Licht der Wahrheit, ohne sie zu verdammen, ohne sie abzulehnen, ohne sie irgendwie zu verwerfen. Das wird sichtbar werden. Gott wird ein gewaltiges Werk tun. Und es beginnt ganz, ganz, ganz unscheinbar. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, den Tag der kleinen, unscheinbaren Anfänge zu verachten. Gott tut etwas im Verborgenen. Herzen werden gezogen, werden überführt, werden geprägt, bekommen neues Verlangen. Und das wird wachsen und reifen. Und der Tag wird kommen, wo genau wie bei Jesus am Tag der Taufe der Himmel sich auftut. Und der Vater schaut herab, voller Begeisterung, voller Freude und sagt, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und dasselbe wird noch einmal geschehen. Durch die Gemeinde, Welt, sieh meinen Sohn, hör auf sie. Gott wird der Gemeinde eine Beglaubigung geben, dass niemand mehr fragen wird, naja, ist auch eine interessante Meinung, ist auch irgendwie eine neue Sichtweise, auf welchem Seminar hast du das gelernt? Sondern es wird so göttlich sein, so tief sein, so stark sein, so typisch Gott sein, dass die Leute sagen, wir haben nie so etwas gesehen, wir haben nie so etwas gehört, wir sind niemals mit so etwas in Berührung gekommen. Das gibt es nirgendwo, das muss vom Himmel kommen. Gott selber hat diese einzigartige Fähigkeit, sich zu offenbaren und da muss niemand große Erklärungen abgeben, sondern dann wird man wissen, das ist Gott. Als die Jünger vor dem Hohen Rat standen und dort verhört wurden wegen der Dinge, die sie getan haben, dass sie den Namen Jesu verkündigt haben, da wurden sie dort vorgeladen und dann heißt es, und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Etwas, was sie von Christus kannten, von seiner unnachahmlichen, unübertrefflichen Mischung von Demut und Gradheit war in ihnen. Und sie sagen, wir wissen, die waren mit ihm. Gott selber wird sich offenbaren durch die Gemeinde. Und zuallererst wirkt der Heilige Geist Glauben. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Das ist nicht jetzt ein Ausplätschern so der herrlichen Dinge, die einmal in der Vergangenheit gewesen sind, sondern es ist eine Vorbereitung, ganz im Stillen, ganz im Verborgenen. Es ist ein tiefes Werk, das eines Tages offenbar werden wird. In Epheser 5 heißt es von Jesus, oder Paulus dort spricht von Jesus und seinem Werk dort, im Vers 25, dass der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Er hat das Kreuz nicht umsonst erlitten. Er wird eine heilige Gemeinde haben. Sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt. Die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen haben, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Christus tut etwas für die Gemeinde jeden Tag. Er ist der hohe Priester, er betet für die Gemeinde und er hat ein Ziel für die Gemeinde. Und der erste Akt in diesem Schauspiel ist, er öffnet uns die Augen und er sagt, ich habe einen Plan. Das, was er jetzt sieht, ist nicht das, was kommen wird. Das, was kommen wird, ist ganz, ganz anders. Es ist viel größer, viel herrlicher, viel schöner, viel mächtiger, viel beeindruckender. Atemberaubend wird es sein, weil es himmlische Eigenschaften hat. So, gebt nicht auf, gebt nicht auf. Er gibt nicht auf. Er wird eine Braut haben. Und wir fassen Mut und wir gehen die kleinen Schritte, von denen unsere fleischliche Gesinnung uns so leicht sagen möchte, ach, du denkst doch nicht, dass das wichtig ist. Du denkst doch nicht, dass das die Welt verändern wird. Du denkst doch nicht, dass diese kleinen Bewegungen vorwärts in die richtige Richtung, dass das irgendetwas auswirken wird, dass das irgendeine Kraft haben wird. Doch, es sind die kleinen Dinge, die wichtigen kleinen Dinge, die uns trainieren, für ihn zu leben. Halleluja. Es ist ein gewaltiger Prozess der Wiederherstellung im Gange. Und wir haben das Vorrecht, die allerersten kleinen Anfänge davon zu sehen. Wenn wir so durch die Lande reisen und die verschiedensten Arten von Gemeinden und Gruppierungen sehen, wir stellen eins fest. An vielen Orten nimmt das Maß an Herrlichkeit rapide ab. An vielen Orten. Und an anderen kleinen, unbekannten Orten, wo Nobodies sich aufmachen und sagen, wir studieren noch einmal die Anleitung, wir fangen noch einmal ganz von vorne an und wir lernen aus den Fehlern 30 Jahre charismatische Bewegung und wir wollen verstehen, was ist schiefgegangen, wir wollen verstehen, was muss jetzt passieren, was müssen wir anders tun, um mit Gott weiterzugehen. Dann nimmt das Maß der Gegenwart Gottes zu. Das Maß der Gegenwart Gottes nimmt zu und Gottes Angesicht leuchtet immer, immer klarer. Wir kennen solche Orte und es ist wunderbar, dorthin zu gehen. Und es ist manchmal so schwer, an Orte geschickt zu werden, wo so viel Unglaube ist, so viel Tradition, so viel Festhalten an Menschenmeinung, wo so viel Kälte ist, wo so viel Gleichgültigkeit da ist, wo so viel Sattheit da ist von den Dingen dieser Welt und kein Hunger mehr ist nach ihm. Und ein wesentliches Mosaikstück oder ein Baustein in diesem Prozess der Wiederherstellung ist dieses Thema, worum es jetzt diese Tage geht, die Jüngerschaft. Das ist, was der Heilige Geist betont. Und wenn wir in das Wort hineingehen, dann sehen wir, ja, das wurde vergessen. Ich habe jetzt gerade die Tage ein Buch bekommen, habe es noch nicht gelesen, aber der Titel hat mich so interessiert. Es heißt The Great Omission. Das ist ein Wortspiel, weil eigentlich heißt es The Great Commission. Das ist der Missionsbefehl. Matthäus 28, das wird genannt The Great Commission in Englisch. Und Omission bedeutet aber Auslassung. Das ist ein Wortspiel und das ist ein Buch, was nur über die Bedeutung von Jüngerschaft im Reich Gottes geht. Und dieser Titel macht in einer Zeile klar, was unser Problem war. Wir haben ein Verständnis uns erlaubt von Gemeinde, was Lichtjahre entfernt ist vom Muster, das Gott uns für alle Zeit gegeben hat. Apostelgeschichte ist nicht nur ein historischer Bericht. Es ist nicht nur, schaut mal, so ist es damals gewesen. Apostelgeschichte ist für alle Zeiten das Muster Gottes, wie Gemeinde funktioniert. Und solange sie es so gemacht haben, wie es dort begonnen hatte, haben sie eine Herrlichkeit gehabt, die absolut unvergleichlich war. Und niemals hat Gott irgendjemand ein Recht gegeben, dieses Muster zu verändern und menschliche Ersatzstrukturen, Ersatzlösungen irgendwie dort anzubieten. Alles, was nach Apostelgeschichte kam, hatte weniger Herrlichkeit. Und es ist nicht nur ein historischer Bericht, es ist der Bericht des Heiligen Geistes. Hier ist der göttliche Plan.
Hier ist das Muster und das müssen wir befolgen. Wenn du dich erinnerst, am Anfang, als Israel herauskam aus der Wüste, mit der hohen Berufung, nicht mehr Sklave zu sein, aber noch viel mehr, jetzt Kinder Gottes zu sein, jetzt ihn zu verherrlichen durch ihr Leben und der ganzen Welt zu zeigen, Gott ist herrlich, Gott ist wunderbar, Gott ist absolut einzigartig. Gott ist gütig, freundlich und er segnet ohne Ende. Das sollten sie den Nationen vermitteln, indem sie im Segen Gottes lebten und Gott dafür die Ehre gaben. Das war ihre Aufgabe. Und das Erste, was sie tun sollten, als sie heraus waren aus der Wüste, Gott sagt dort, kannst du nachlesen, 2. Mose 25, baut mir ein Heiligtum. Baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohne. Baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohne. Und auch wenn es eine gleichlautende Schriftstelle im Neuen Testament nicht gibt, aber das ist immer noch der Plan Gottes. Unter der Anleitung Gottes sollen und müssen wir etwas bauen, damit er Wohnung nehmen kann. Und schau mal, was er damals gesagt hat zu Mose. Hier in 2. Mose 25, Vers 9. Nach allem, das ist direkt danach, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne, Vers 8. Nächster Vers. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich nach dem Urbild der Wohnung und nach dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Gott hat Mose nicht nur einen Auftrag gegeben, baut ein Heiligtum und jetzt strengt euch an, wendet eure Fantasie an, seid kreativ, sondern Gott hat gesagt, ich zeige es dir, wie es auszusehen hat. Und im folgenden Text kommt es immer wieder vor, vielleicht eine Passage lese ich noch am Ende des Kapitels, Vers 40. Und sieh zu, dass du alles nach ihrem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Und solche Wiederholungen kommen noch einige Male, bis das Bauwerk vollendet ist. Und wenn du das dann liest, dann heißt es auch, genau nach der Anweisung, wie Gott es gesagt hat, hat Mose es getan und er vollendete das Werk. Was passierte dann, als das Werk vollendet war? Gott kam und die Wolke der Herrlichkeit erfüllte das Heiligtum. Und Gott wohnte in der Mitte seines Volkes. Und das ist, worum es geht. Und Paulus sagt, als Apostel, der berufen war, privilegiert war, 2/3 des Neuen Testamentes zu schreiben, als weiser Baumeister bezeichnet er sich. Ein weiser Baumeister. Er hat Weisheit von Gott, er hat von Gott verstanden, wie die Strukturen auszusehen haben. Wir haben eine große Betonung gelegt auf die Botschaft und auch die haben wir sehr verkürzt. Aber wir haben wenig Betonung gelegt in der Vergangenheit auf die Gestalt der Gemeinde. Wie soll die Gemeinde funktionieren? Wie sieht sie aus? Was für Art von Versammlungen hat sie? Was passiert in der Gemeinde? Und in der Apostelgeschichte sehen wir das Muster. Und wir sehen den Start, der so einzigartig, so dramatisch, so spektakulär, so kraftvoll war und gleich von Anfang an eine totale Alternative war zu allem, was es sonst gegeben hat. Und das war völlig anders. Und Gott war mit ihnen. Und der Heilige Geist sagt, zurück zu dem göttlichen Muster, zurück zu diesem Plan, den Gott offenbart. Und wir gehen einmal hinein in das Wort Gottes. Wir gehen hinein in den Start der Gemeinde und schauen uns an. Apostelgeschichte Kapitel 2. So hat alles begonnen. Und das war nicht nur einfach so irgendwie eine Episode. Das spiegelt wieder den Plan Gottes, das Muster Gottes. Und niemals hat Gott uns erlaubt, von dem abzugehen. Niemals hat er gesagt, das ist, wie ich es gemacht habe, aber überlegt und findet heraus, wie ihr es gerne machen wolltet. Gott sucht keine Ratgeber, sondern Gott sucht Menschen, die sagen, zeig uns, was dein Wille ist. Zeig uns, was dein Plan ist. Zeig uns, was dein Auftrag für uns ist. Und Apostelgeschichte zeigt uns die 5 grundlegenden Dinge für die Gemeinde, um ein neutestamentliches Christenleben zu führen. Wir können nicht diese Dinge missachten und dann aber sagen, ja, wir wollen jetzt Erweckung sehen, wir wollen die Herrlichkeit sehen, wir wollen, dass Gott sich dazu stellt. Gott wird sich nicht zu unseren Gedanken stellen, Gott stellt sich zu seinen eigenen Gedanken. Gott erfüllt sein Wort. Er hat niemals verheißen, denkt euch was anderes aus und ich werde das auch bestätigen. Niemals. Und es ist so einfach, wenn wir es lesen, es ist so absolut einfach. Hier sehen wir Petrus, er predigt zu den Juden, die da zusammengekommen waren, zu diesem großen Fest. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, Vers 36, dass Gott ihn, nämlich den Mann Jesus von Nazareth, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und das war nicht nur eine Information, die Petrus darüber reichte, sondern Gott, der Heilige Geist, war so machtvoll in dieser Aussage, dass er hervorkam, wie das so seine Art ist, als Schwert des Herrn. Vers 37, als sie aber das hörten, was das? Dass das, was das Wichtigste für sie war, nämlich auf den Messias zu hoffen, zu warten auf den großen Plan der Erlösung, der Messias wird kommen eines Tages und wird alles wiederherstellen und das Königtum und das Reich wird wieder aufblühen. Das war das Zentrum des jüdischen Glaubens. Und Petrus sagt, er ist gekommen. Und ihr dachtet, ihr dient Gott, ihr dachtet, ihr kennt Gott, ihr dachtet, ihr seid das auserwählte Volk Gottes und ihr habt ihn überhaupt nicht erkannt. Nicht nur habt ihr ihn nicht erkannt, sondern in eurer totalen Blindheit habt ihr euch gegen ihn gestellt. Statt ihn anzunehmen und ihm den Platz zu geben, habt ihr ihn umgebracht. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und das bedeutet, alles, was sie hatten, worauf sie sich bis dahin verlassen haben, war ihnen als eine Illusion offenbar geworden, als eine gewaltige Täuschung des Herzens und sie hatten nichts mehr. Sie hatten nichts mehr, worauf sie noch hoffen konnten. Sie hatten nichts mehr. Ihre Herkunft, ihren Glauben, die Schriften, sie hatten nichts mehr. Sie wussten, sie sind völlig hilflos, völlig am Ende. Und was wir brauchen, und dafür muss gebetet werden. Und das hat etwas zu tun mit Gemeinschaft, das hat etwas zu tun mit Echtheit in den Beziehungen der Menschen untereinander in der Gemeinde. Was wir brauchen, ist das Schwert des Herrn, das wieder scharf geschliffen wird. Und das Herzen durchbohren kann, nicht in primitive Anklage und Verachtung, sondern diese Mischung Überführung von Schuld. Und gleichzeitig die ausgestreckte Hand des Erbarmens Gottes. Ihr seid total schuldig, ihr seid total neben dem Willen Gottes. Ihr seid in solchen Illusionen über euch, aber Gott ist bereit zu vergeben. Er nimmt euch an und er gibt einen neuen Start. Er gibt eine neue Chance. Und dieses Schwert des Herrn wird nur hervorkommen aus einer neuen Art von Beziehung, aus einer neuen Art von Gemeinschaft. Vielleicht später werden wir darüber noch mehr sprechen. Aber wenn das Evangelium vom Reich verkündigt werden soll, dann beginnt das sich Nähern zum Reich Gottes, beginnt mit Kapitulation. Sie sprachen, was sollen wir tun, Brüder? Das drückt aus ihre Hilflosigkeit. Wir haben ja jetzt nichts mehr. Du hast uns bewiesen, unser Glaube, auf den wir so stolz waren, der hat uns in totale Irre geführt. Nicht der Glaube, aber unser Herz. Wir dachten, wir kennen Gott und Gott kam und wir haben ihn ans Kreuz genagelt. Wir sind total blind. Wir haben ja jetzt nichts mehr. Was machen wir denn jetzt? Was sollen wir tun? Du hast uns die Wahrheit gesagt über uns, aber bitte wie jetzt weiter? Was sollen wir tun? Die Tür in das Reich Gottes, die Tür in die Gemeinde ist Kapitulation, Zerbruch, Nullpunkt. Wo jemand nichts mehr hat, Wenn Leute kommen mit ihrem Diploma, mit ihrem Wissen, mit ihrem Bibelwissen, mit ihren Erfahrungen, mit all ihren Schätzen von Lebensweisheit, kommen da in die Gemeinde und wollen uns beglücken. Das kann nicht funktionieren. Gemeinde wird gebaut mit zerbrochenen Menschen. Gemeinde kann nicht gebaut werden mit Menschen, die schon alles wissen und die Antworten haben und die als Neubegehrte schon alles irgendwie uns erzählen wollen und alles umändern wollen. Das kann nicht funktionieren. Der Start in die Gemeinde hinein ist die Tür der Kapitulation. Das ist, was die Bibel Umkehr nennt. Einsicht in unseren hoffnungslosen Zustand, Einsicht in unsere verkehrten Haltungen, in unserem verkehrten Lebensstil und die Willigkeit, jetzt alles total anders zu machen. Das sagt Petrus, antwortete und sprach: Tut Buße. Tut Buße. Das bedeutet, ändert grundlegend eure Gesinnung. Der Einstieg in das Reich Gottes ist Buße. So viele tun sich mit Glauben schwer, weil sie nicht richtig Buße getan haben. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, war die Botschaft von Jesus, war die Botschaft von Johannes dem Täufer. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es reicht nicht aus, ja, glaubt an Gott. Solange ich voll bin von Glauben an mich, an mein Wissen, an meine Bildung, an mein Können, an meinen Charme, an meine Lebenserfahrung und all diese Dinge oder mein Geld oder irgendetwas. Ich kann nicht an Gott glauben. Es ist völlig unmöglich, weil ich glaube an mich selbst. Ich glaube an meine Kraft. Ich glaube an meine Fähigkeit, mich so durchs Leben zu mogeln. Tut Buße und natürlich dann damit eben glaubt. So, Buße und Glauben, das ist das Erste. Tut Buße, kehrt um. Bis jetzt habt ihr für euch gelebt. Bis jetzt habt ihr gemacht, was ihr dachtet, was richtig ist, was ihr gut fandet, was für euch wichtig war, was ihr dachtet, was euch nützt und so weiter. Das war die Grundhaltung des Menschen in der Welt. Und Umkehr bedeutet nicht, okay, ich gehe jetzt Sonntagmorgens nicht mehr zum Sportplatz, sondern stattdessen werde ich jetzt in die Gemeinde kommen. Das ist nicht Buße tun, sondern es ist eine Gesinnung, ich lebe jetzt, ich lerne einen komplett neuen Lebensstil und ich lebe für ihn. Bis jetzt habe ich für mich gelebt, jetzt lebe ich für ihn. Ich lebe für ihn und viele Krankheiten, viele Probleme, viele Mangelerscheinungen kommen einfach nur daher, dass wir da nicht klar umgekehrt sind und dass wir die Gemeinde gebrauchen. Was kann ich bekommen? Was kann ich daraus ziehen? Welchen Vorteil habe ich? Welche Möglichkeiten des Aufstiegs und der Erfolgs bietet mir diese Gemeinde? Was kann ich hier Großes tun und was kann ich hier für Nutzen herausziehen? Was nützt mir das? Aber nach der Buße kultivieren wir eine Gesinnung. Wie kann er verherrlicht werden? Was ist der Wille Gottes? Wie soll ich, kann ich, darf ich leben, um für ihn da zu sein? Nicht für mich, sondern für ihn. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch gegeben werden. Oftmals, wir erleben, es geht genau andersrum. Man trachtet nach allem und hofft, nebenbei wird das Reich Gottes auch noch gebaut werden. Das kann nicht funktionieren. Gott hält Segen zurück, weil unser Herz nicht richtig ist. Gott hat kein Problem, den Himmel aufzutun und Segen in Fülle herabzugeben. Gott hat kein Problem, er ist immer noch in der Lage. Aber wenn da selbstsüchtige Herzen sind, Jakobus sagt, ihr bittet übel, weil ihr es in euren Lüsten verzehren wollt. Gott hört nicht. Wenn wir die Erweckung haben wollen, um die dollste Gemeinde vor Ort zu sein. Gott hört so etwas nicht. Zuerst wird ein Herz kultiviert. Es geht um seinen Namen. Es geht um ihn. Es geht um seine Ehre. Kehrt um, damit ihr glaubensfähig seid. Das ist das Allererste. Und dann, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Weißt du, dass das ein Skandal war, überhaupt das öffentlich auszusprechen, diese Kombination Jesus Christus? Wir denken, das ist so wie Heiner Müller. Ja? Jesus Christus. Ja, Vorname, Nachname. Nein, es ist Jesus, der Messias, der Mann, der Mensch, Jesus von Nazareth, ist der von Gott angekündigte und von Gott gesandte Messias. Und genau dafür wurde Jesus gekreuzigt. Das stand auf dem Kreuz drauf. Das war die Erklärung, das war das Todesurteil, weil er gesagt hat, Gott ist sein Vater, weil er gesagt hat, er ist nicht von der Erde, sondern er kommt vom Himmel und Gott hat ihn gesandt. Gerade deswegen wurde er gekreuzigt. Zu beanspruchen, er sei der Messias, war in den Augen der frommen Juden die Gotteslästerung. Und jetzt sollten hier diese Menschen sich taufen lassen auf den Namen Jesu Christi. Wir stellen uns die Radikalität, die dahinter ist, überhaupt nicht richtig vor. Mit dieser Taufe auf den Namen Jesu Christi haben sie oder würden sie, wenn sie dem zustimmen, diesem Befehl, dieser Anweisung von Petrus, sie würden sich mit einem Schritt gegen und damit außerhalb ihrer frommen Leiterschaft stellen. Denn mit der Taufe auf den Namen Jesu Christi würden sie sagen, es war ein gigantischer Justizirrtum, was ihr da getan habt. Es war Unrecht, es war verkehrt, was ihr getan habt. Sie stellten sich mit einem Schritt außerhalb der Kultur, außerhalb ihrer Gemeinschaft, außerhalb ihrer Leiterschaft. Und ich sage dir, an vielen Stellen ist das heute noch so. Und Menschen sind trickreich. Und sie erfinden alle möglichen Dinge mit dem Ziel, keinen Anstoß zu erregen. Der Mensch erfindet Ersatzwege, die alle eins gemeinsam haben. Sie umgehen das Leiden, sie umgehen das Kreuz, sie umgehen den Preis, den man zu bezahlen hat. Dass Menschen sich taufen lassen würden, war der Beweis, dass sie jetzt den Schritt getan haben. Es war der Abschluss der Bekehrung. Wer sich nicht hat taufen lassen, gehörte nicht dazu. So einfach war das. Man hat niemals ihnen den Vorschlag gemacht, ja, jetzt wählt man, pass auf, es gibt hier so diese Taufe, die wir so pflegen, das ist mit Untertauchen und das kannst du nur tun, wenn du Buße getan hast. Aber wenn du lieber möchtest, weil deine Verwandtschaft das irgendwie dann als Beleidigung empfinden würde, wenn wir das so machen, wir könnten auch dich mit ein bisschen Wasser besprenkeln und das ist auch in Ordnung. Nein, es ist nicht in Ordnung. Denn hier gleich zu Anfang wird klar, wer in der Gemeinde die Richtung vorgibt, wer sagt, was der Wille Gottes ist. Nicht die Neubekehrten, sondern die Apostel. Und die haben gesagt, das ist die Tür. Buße, Glaube, Taufe. Und zwar nicht auf irgendeine Art und Weise, sondern auf die einzige Art und Weise, die wir euch vorlegen. Welche Arroganz. Nein, wenn Gott ein Gebot gegeben hat, dazu zu stehen und darüber nicht bereit zu sein, zu diskutieren, ist nicht Arroganz, sondern es ist Treue zu Gott. Ein Zeichen, dass wir Gott mehr ehren als Menschen. Du siehst das in Apostelgeschichte 19. Eine gute Parallele zu der heutigen Situation. Menschen bekehren sich, dann kommt der Appell zur Taufe und dann sagen sie, ja weißt du, damals schon als Kind bin ich schon getauft worden. Was haben die Apostel gesagt? Ach so, ja, das ist ein anderer Fall, das hatten wir jetzt nicht berücksichtigt. Nein, die Apostel haben gesagt, pass mal auf, damit das klar ist. Ob und was Taufe ist, hat nur einer das Recht zu definieren, und das ist Christus, denn die Gemeinde gehört ihm. Und er sagt, was dort gilt und was dort nicht gilt. Du magst das aus deiner Tradition, aus dem, was dir Menschen gesagt haben, Taufe nennen. Aber was sagt Gott dazu? Paulus kam da zu 10 Männern, die waren bekehrt. Nur sehr unzureichend gelehrt. Sie waren nämlich gelehrt durch Apollos, von dem ausdrücklich die Schrift sagt, er lehrte richtig von Jesus. Er lehrte richtig von Jesus. Und wer richtig von Jesus lehrt, hat auch richtige Bekehrungen. Theologen schleichen sich raus und sagen, ja, das waren nur Jünger des Johannes. Nein, das ist nicht, was der Text sagt. Du kannst das studieren. Und es heißt dort nicht, dass Paulus sagte, ja, dann müsst ihr euch jetzt zu Christus bekehren. Sondern er sagt, ihr seid bekehrt, aber was danach gelaufen ist, das war nicht im Sinne Gottes und das müssen wir jetzt nachholen. Er kommt dorthin und er findet, da fehlt etwas. Er spürt sofort, diese Art von Christsein, da fehlt etwas. Und er fragt nach, habt ihr überhaupt den Heiligen Geist empfangen? Ich spüre hier nichts von Heiligen Geist. Habt ihr den überhaupt empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sie ganz treu, wir haben noch nie gehört, dass es überhaupt ein Heiliger Geist ist. Was tut Paulus? Er sagt, okay, das haben sie nicht, da müssen wir einen Schritt zurückgehen. Wie ist das überhaupt mit der Taufe? Ja, und dann kam raus, sie hatten die Taufe des Johannes. Was war die Taufe des Johannes? Das war die Taufe der Buße. Es war eine Taufe, aber es war nicht die Taufe zum Eintritt in das Reich Gottes. Es war die Taufe, die geboten wurde für Israel als ein Akt der Demütigung, als ein Akt, als ein Zeichen, dass man umgekehrt ist und jetzt bereit sein will, den Messias zu empfangen. Die Taufe des Johannes führte nicht zur Wiedergeburt. Niemand konnte wiedergeboren werden vor Ostermorgen. Das ist völlig unmöglich. Wiedergeburt konnte erst stattfinden bei dem Tag der Auferstehung. Deswegen bläst Jesus die Jünger an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Und da werden sie von Neuem geboren. Eine neue Schöpfung. Und da kommt das Interessante. Die Gläubigen von Ephesus versuchen nicht einen Deal zu machen und sagen, pass auf, Taufe ist Taufe. Wir sind schon getauft worden auf die Taufe des Johannes und wir können doch jetzt rückwirkend eigentlich irgendwie die umdeklarieren und sagen, das war die Taufe, um in das Reich Gottes zu kommen und dann ist alles gut und wir müssen nicht nochmal die Kleider wechseln und dann ist doch alles in Ordnung und dann haben wir die Anweisungen erfüllt. Paulus war nicht respektlos gegenüber dem Dienst von Johannes, sondern Paulus war respektvoll gegenüber dem Herrn der Gemeinde. Und wenn wir heute Gläubige, und das müssen wir tun, rufen zu der einzigen Taufe, die in der Bibel bezeugt ist, dass die Taufe nach der Buße, nach dem Gläubigwerden, nach der neuen Geburt, dann wird getauft. Ob 10 Jahre oder 105 Jahre spielt keine Rolle. Es ist nicht eine Erwachsenentaufe, es ist eine Gläubigentaufe. Und wir müssen diese Menschen rufen hinein in das Reich Gottes auf die Art und Weise, wie die Bibel das lehrt. Und wir können nicht sagen, ja, aber wenn wir das tun, kriegen wir Ärger mit den übergemeindlichen Strukturen und Einheitsbemühungen und so weiter. Wir haben eine falsche Rücksichtnahme. Und dann hoffen wir mit unseren Kompromissen, Gott wird doch irgendwie gnädig herabblicken und wird sagen, okay, gut, nicht Plan A, aber doch irgendwie 2-, okay, machen wir weiter. Nein, nichts okay. Das Einzige, was okay ist, ist Apostelgeschichte. Tut Buße, glaubt, lasst euch taufen und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und dann kommt der glorreiche Teil 5. Der Teil 5, auf den ich dann hinaus will und den morgen entfalten will, der kann nicht kommen, wenn die ersten Dinge nicht da sind. Wir können nicht sagen, ach, das ist nicht so wichtig. Wer gibt uns das Recht zu sagen, das ist nicht so wichtig? Du bist zwar getauft, bevor du gläubig wurdest. Die Bibel sagt es anders, macht ja nichts. Du bist auf eine Art getauft worden, die nicht der Form entspricht, wie im Neuen Testament getauft wurde. Baptizo heißt einfach untertauchen und nicht besprengte. Weil nämlich der Tod und das Begräbnis und die Auferstehung Christi damit sinnbildlich dargestellt werden sollte. Und wir haben nicht das Recht, darüber großzügig hinwegzugehen, nur damit der seine Position im evangelischen Kindergarten nicht verliert. Ihr Lieben, darum geht's doch. Oder der Erbonkel. Das ist nämlich lutherischer Pfarrer. Und wenn der das hört, dass dieser Neubekehrte sich wieder hat taufen lassen. Hallo, wir reden nicht von Wiedertaufe, wir reden von Taufe. Und da ist der Knackpunkt, wo heute eine seelische, menschliche, humanistische, letztendlich antichristliche Einheit geschmiedet wird. Du erkennst meine Sicht an, ich erkenne deine Sicht an, ist zwar alles weit weg von der Bibel, aber so sind wir eins. Lieben, das wird niemals funktionieren. Jesus ist der Herr der Gemeinde. Und Petrus hat die Neubekehrten nicht verschont, hat gesagt, ich weiß, wenn ihr euch jetzt taufen lassen würdet, meine Güte, was kriegt ihr für Probleme? Und wir haben euch so lieb und Gott hat euch so lieb. Und wir werden uns jetzt zurückziehen im Apostelrat. Und wir werden einen Weg finden, wie wir euch die Schmerzen ersparen und uns den Ärger. Und wir werden bestimmt Weisheit bekommen, um irgendwie eine elegante Lösung zu finden. Vielleicht kann man pauschal sagen, ihr habt ja alle die Taufe des Johannes. Und das ist eigentlich das, wovon Jesus geredet hat. Dass diese Art von diabolischer Weisheit hatten die ersten Apostel nicht. Menschliche Weisheit kommt von der Erde und führt ganz schnell, sagt Jakobus, in den dämonischen Bereich hinein. Aber die Weisheit, die von oben ist, die schafft wirkliche Lösungen. Und wenn du das heutzutage verkündigst, in ökumenischen Kreisen, machst du dich sehr unbeliebt. Aber ich frage mich immer, wie passt ein Paulus in so ökumenische Zirkel? Wo, wenn er endlich mal zu Wort kommen darf, das Einzige, was er sagt, also Leute, die Sache ist relativ einfach. Wenn jemand ein anderes Evangelium verkündigt, als das, was ich verkündigt habe, der sei verflucht. Noch eine Frage? Da war der interreligiöse Dialog zu Ende. Man kann über Wahrheit keinen Dialog führen. Entweder du siehst die Wahrheit und du stehst zur Wahrheit, dann bist du bereit, für die Wahrheit den Preis zu bezahlen und dann ist gut. Und der andere sieht es nicht, dann segnest du ihn und entlässt ihn in die Hand Gottes und fertig aus. Paulus war niemals bereit, Abstriche um der Einheit, um des Friedens willen zu akzeptieren. Niemals. Wenn auch ein Engel vom Himmel kommen würde und würde was anderes sagen, stell dir mal vor. Diese Einstellung macht gewisse Leute rasend. Wir brauchen wieder Menschen mit dieser Einstellung. Eine Wahrheit wird erst dann ihre Kraft und ihren Segen freisetzen, wenn du für diese Wahrheit den Preis bezahlst. Für jede Wahrheit ist ein Preis zu bezahlen. Und wenn du den Preis bezahlst, wird es deine Wahrheit. Wenn du den Preis nicht bezahlst, ist es Wahrheit, aber nicht eine Wahrheit, die dir ein Zentimeter weiterhilft. Für Wahrheit in einer Kultur der religiösen Verlogenheit und des Kompromisses muss ein Preis bezahlt werden. Wie tief muss da die Ergriffenheit von Gott gewesen sein, dass Menschen bereit waren, ihre ganze Existenz aufs Spiel zu setzen. Wir denken heute, Mensch, lass uns vorsichtig reingehen. Wir laden dir erstmal ein zu Jesus. Und wenn die dann gefestigt sind im Glauben, dann später, dann reden wir über den Kreuzesweg und wir reden über das Leiden, das auch zur Nachfolge gehört. Das klingt ja gut, es funktioniert aber nicht. Das, was wir sehen in Kirgisistan, auf den Dörfern, das Evangelium geht wie ein Buschfeuer. Gerade vor kurzem, ich sprach mit einer Frau, die hat sich bekehrt und man wollte sie aus dem Dorf rausschmeißen. Das bedeutet, du verlierst deine ganze Existenz. Das ist nicht Verfolgung von Staatswesen, das ist einfach die Reaktion der Nachbarn, das ist die Reaktion der Dorfgemeinschaft. Die gehört nicht mehr zu uns, die hat einen fremden Glauben angenommen, die hat den Islam verraten, die gehört ausgestoßen. Alle Grundlagen der Existenz werden entzogen. Wir würden hier in unserer westlichen Mentalität denken, ja, wer wird sich denn da bekehren? Wenn das so dramatisch ist, wenn das so viel kostet, dann sind doch die Leute erstmal jahrzehntelang am Überlegen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Sie hören das Wort Gottes und viele Male gibt es übernatürliche Demonstrationen, Träume, Visionen, Heilungen, Dämonenbefreiung und sie wissen, das ist die Antwort. Sie wissen, dass das real ist. Und hier gehen wir nach der Salamitaktik vor. Alle heiklen Themen lassen wir erstmal beiseite. Ja, nicht über Geld sprechen, sonst denken die noch, wir sind eine Sekte, wir wollen nur ihr Geld haben. So lass sie doch erstmal etabliert werden ein paar Jahre in der Gemeinde. Und dann kommen wir so vorsichtig rüber und sagen, weißt du, da ist noch die Sache mit den Zehnten, das hatten wir bis jetzt noch nicht so gesagt. Das funktioniert nicht, weil du Menschen über Jahre das Gefühl gegeben hast, sie sind Gott wohlgefällige Nachfolger Christi. Und jetzt auf einmal besserst du nach und änderst die Bedingungen. Sind ja wie all die Jahre konnte ich ohne das und jetzt auf einmal soll der Zehnte, jetzt auf einmal ist meine Taufe nicht mehr richtig, jetzt auf einmal soll ich noch den Heiligen Geist empfangen, vielleicht sogar noch in Sprachen sprechen. Also ihr macht es ja immer schwieriger. Es wird mir immer ungemütlicher. Das ist auch nicht fair, im Nachhinein die Bedingungen zu verändern. Und das sehen wir in Apostelgeschichte und auch schon bei Jesus selber. Er hat nie vorsichtig angefangen und danach hinterher nachgelegt, sondern kam gleich mit der ganzen Sache zur Sprache. Wenn jemand mir nachfolgen will, er nehme sein Kreuz auf sich. Wovon hat er geredet? Jeder mache sich ein Silberkettchen, hänge sich ein kleines Kreuz als Emblem seines Glaubens. Jeder hat gewusst damals in der Zeit der römischen Besatzung, wenn jemand sein Kreuz nimmt, was das bedeutet. Wenn einer da lief mit einem Kreuz, hat man gesagt, da läuft ein lebendiger Toter. Der ist zwar noch lebendig, aber ein paar Stunden später ist er tot. Der ist so gut wie tot. Er läuft noch, aber er ist tot. Er hat keine Zukunft mehr. Er hat nichts mehr. Er wird sterben. Jämmerlich sterben. Und das war's. Wenn du jemanden gesehen hast mit Kreuz auf der Straße, hast du gewusst, dieses Leben ist in Kürze zu Ende. Und diese Sprache benutzt Jesus. Wenn jemand zu mir kommen will, er muss alles hinter sich lassen. Wenn ich allem entsage, Lukas 14, 33, wenn ich allem entsage, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Allem entsagen. Fragst du bei Bekehrung, wenn jemand die Hand gehoben hat, ja, ich will mich bekehren, fragst du ihn, du bist jetzt Single, bist du bereit für Christus zu leben, auch wenn sein Plan wäre, du bist dein Leben lang Single, du wirst nie heiraten? Bist du bereit, in eine andere Kultur zu gehen? Bist du bereit, deinen hochbezahlten Job aufzugeben, etwas ganz Einfaches zu tun? Bist du bereit für irgendetwas? Wir fragen die Leute solche Fragen nicht, weil wir Angst haben, sie springen ab. Wir sind heilfroh, wenn sie überhaupt die Hand heben. Die Apostel haben nie gefleht, bitte, bitte, komm, sei so lieb. Jetzt ist dieser unerträgliche Moment des evangelistischen Aufrufs und wir können das nicht länger ertragen, dass sich hier keiner meldet. Wenigstens 2, 3, damit die anderen klatschen können, sagen, jawohl, super, klasse. Und dann kommst du nach vorne ins Nebenzimmer, dann füllen wir eine Karte aus, tut alles gar nicht weh, wir wollen auch nicht dein Geld, ehrlich nicht. Wir fragen auch nicht, wie viel du verdienst, sondern wir wollen einfach nur, dass du deine Adresse lässt und wir geben dir ein bisschen Literatur. Es wird alles nicht wehtun. Wo ist das bitte schön in den Evangelien? Wo ist das im Apostelgeschichte? Wir denken, wenn wir das verkündigen, was da gesagt wurde, es wird niemand kommen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Leute sind so abgesättigt, die sind so mit allem zugedröhnt und ihr sind so gelangweilt. Sie suchen etwas, wofür es sich lohnt, zu leben und zu sterben. Das ist die Wahrheit. Sie suchen etwas, was Sinn macht, was etwas zu tun hat mit Hingabe, mit Loslassen, mit alles auf eine Karte setzen. Die Leute suchen das, jedenfalls viele. Aber ein lasches, harmloses Evangelium bietet ihnen das nicht. Und so gehen sie in alle möglichen Dinge. Suchen ein bisschen Abenteuer, suchen ein bisschen Spaß, prügeln sich im Fußballstadion mit der Polizei. Machen illegale Autorennen, fahren sich zu Tode. Warum tun 14-jährige Jugendliche so etwas? Weil die Perspektive, einmal da zu enden, wo ihre Eltern sind, vor dem Fernseher, mit dickem Haus und dickem Überseeurlaub und allem drum und dran und jedem Schnickschnack im Haus und abgesättigt bis oben hin und nichts mehr kann irgendwie sie aufregen und in Gang setzen und beleben. Sie sagen, ich will da niemals enden, ich will nicht so leben. Das macht keinen Sinn. Das ist für mich sinnlos. Der Anspruch des Evangeliums, dass Jesus das ganze Leben will, muss wieder betont werden. Dass er der Herr ist, dass ihm alles jetzt gehört, dass wir erkaufte Sklaven sind. Paulus sagt, ihr seid teuer erkauft. Er hat das Bild vom Sklavenmarkt vor Augen. Das war kein nettes Angestelltenverhältnis. Wenn da der Sklave irgendwie verkauft wurde an einen neuen Sklavenherrn, dann war das ein Deal zwischen dem Käufer und dem Verkäufer. Der Sklave war das Objekt. Der konnte nicht sagen, ja Moment mal, ihr seid jetzt am Verhandeln, aber wir haben noch nicht geklärt, wie ist das mit meinen freien Wochenenden. Und da habe ich auch einen Farbfernseher auf meinem Zimmer und wie ist das mit der Swimmingpool-Benutzung. Der Sklave hatte keine Ansprüche, das ging überhaupt nicht. Er wurde gar nicht gefragt, der Preis wurde bezahlt und er ging an einen neuen Herrn. Und er konnte nur beten und hoffen, dass das ein gnädiger und gerechter und großzügiger Herr war. Und wenn das war, dann hat er das Große losgezogen. Wenn das ein Despot war, ein Tyrann, dann hat er Pech gehabt. Er gehörte jetzt diesem neuen Herrn. Der hat den Preis bezahlt. Und unser einziges Glück ist bei dieser Botschaft, nichts gehört dir, du bist erkauft. Jesus hat völligen Anspruch auf deine Zeit, auf deine Aktivitäten, auf deine Pläne, auf deine Karriere. Aber wir dürfen nicht so sehr uns auf diesen Teil konzentrieren, alles zu meinem Besten, alles wird gut sein, dass wir das Erste vergessen. Er hat das Sagen. Er ist der Herr, er bestimmt, er regiert. Das muss wiederhergestellt werden. Und die Taufe im Neuen Testament ist der Abschluss, die Besiegelung, die öffentliche Dokumentation dieser Hingabe an Christus. Und das ist auch heute noch so in der muslimischen Welt. Bekehrung ist schlimm, aber wenn jemand sich taufen lässt, dann ist es wirklich schlimm. Die Taufe ist das Entscheidende. Jeder Muslim weiß, da ist die Tür zu, das ist der Schlussstrich, das ist das Ende. Dieser Mensch ist jetzt verloren für uns, für unsere Religion, für unsere Ansprüche, für unsere Bräuche. Taufe ist der Abschluss der Bekehrung. Und wir nehmen hier zu viel Rücksicht in der westlichen Kultur. Ich kenne nicht zu viel von der Schweiz, ich rede mehr von Deutschland, aber ich vermute einmal, dass es recht ähnlich ist hier. Wir nehmen zu viel Rücksicht. Das sehen wir schon in der Wurzeln der Reformation. Warum ist die Reformation gescheitert? In Deutschland mit Luther und hier mit Zwingli und Calvin. Warum ist es gescheitert? Weil man an der entscheidenden Stelle sagt, ohne staatliche Unterstützung kriegen wir hier gar nichts durch. Da müssen wir doch ein bisschen Abstriche machen. Luther hat am Anfang klar das Konzept von einer Kirche, die nur aus Bekehrten besteht. Das war ein klares Konzept von ihm. Und zum Schluss kam etwas raus, was von der Struktur her genauso ist, wie das, woraus er kam. Genau das gleiche Muster. Und diese teuflische Lehre, dass mit der Babybesprengung Menschen Kinder Gottes werden, ist hoffähig und salonfähig geworden. Und bitte mach einmal den Test. Geh mal zu einem Pastorentreffen und sprich einmal über deine Offenbarung aus der Schrift, dass die Lehre der Wiedergeburt durch die Kinderbesprengung eine dämonische Irrlehre ist. Und da wirst du sehen, wie die Stimmung ist unter den Männern und Frauen Gottes. Ich habe das versucht. Interessant. Sehr interessant. Manche meiner Kollegen, ich habe gedacht, die sind Agenten Roms. Ich dachte, die sind alle von Rom bezahlt. Wie könnte sich sonst darüber so aufregen, dass ich etwas über Götzendienst in der katholischen Kirche sage? Das weiß doch jeder Mensch, der ein bisschen die Bibel kennt. Das ist doch offenkundig. Das ist doch gar keine große Geschichte. Das darf man nicht sagen. Das stört unsere ökumenischen Annäherungsprozesse, in denen wir so mächtige Fortschritte die letzten Jahre gemacht haben. Der Antichrist lässt grüßen. Unsere Aufgabe ist nicht, einen religiösen Frieden zu bestätigen, sondern etwas Aufruhr vom Himmel da hineinzubringen. Das ist unsere Aufgabe. Ihr habt hier das wunderbare Erbe der Täufer. Oh, grabt das wieder aus, schaut das an. Und es ist ja offensichtlich der Heilige Geist dabei, sein Licht darauf zu werfen. Es kommen Bücher, es kommen Filme. Habt ihr The Radicals gesehen? Habt ihr gesehen? Wer hat gesehen, The Radicals? 5! Ihr seid Schweizer und ihr habt das nicht gesehen. Das gibt es sogar mit französischen Untertiteln, glaube ich. Das ist ein fantastischer Film, der zeigt, wie radikal diese Leute waren. Wie die sich einfach auf das Wort gestellt haben, haben gesagt, nirgendwo sehen wir, dass die Gemeinde eine Anerkennung, eine Unterstützung, eine Fürsprache vom Staat braucht. Dem Staat steht es überhaupt nicht zu, in religiöse oder in gläubige Angelegenheit hineinzusprechen. Wir sind für eine völlige Trennung. Und das hat den Aufruhr gegeben. Das hat den Bruch mit Zwingli gegeben. Genau dieser Punkt. Zwingli war der Meinung, wir brauchen staatliche Gewalt, um doch dieses neue Modell von Gemeinde durchzusetzen. Aber das neue Modell war dann nur ein kleines Update von dem alten Modell. Und das, was sie damals hatten, ist immer noch vorhanden. Und wir sind immer noch eingeladen, auszusteigen aus menschengemachten religiösen Systemen. Gehen wir ein bisschen weiter. So, das war Taufe. Und dann sagt Petrus, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ob ihr charismatisch sein wollt oder nicht, das interessiert ihn überhaupt nicht. Er sagt, es gibt nur eine Art von Christsein. Und das sind die nach der Ordnung Gottes. Und sie lassen sich taufen, sie empfangen den Heiligen Geist. Du kannst es sehen, die haben nicht so gedacht wie, ja, diese Leute haben sich jetzt bekehrt, jetzt wollen wir doch mal sehen, was Gott tun wird. Wir sind in Gemeinden gewesen, die nennen sich pfingstlich, charismatisch. Und da sind Leute drin, die haben noch niemals gehört, dass es völlig normal ist, für einen Neubekehrten den Heiligen Geist zu empfangen und Gott in neuen Sprachen anzubeten. Niemals haben sie das gehört in einer Pfingstgemeinde. Und diese Idee, ja, wir sind schon offen. Und wir beten auch, dass Gott das schenken möge. Das klingt wunderbar, ist aber nicht biblisch. Was passiert in der Bibel? Samaria nimmt das Wort Gottes in Apostelgeschichte 8. Als die Apostel hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, dann was? Setzt es zu Hause hin und sagt, jetzt werden wir mal sehen, was der Herr in seiner souveränen Weisheit so alles tun wird. Vielleicht bekommen die ja auch den Heiligen Geist. Nein, die haben gewusst, was wir zu Pfingsten erlebt haben, das war der Start, aber das ist nicht, wie es weitergehen sollte. Das Normale ist, dass man Gläubige hineinführt in diese Erfahrung. Das ist das Normale. Und so sandten sie Johannes und, wenn was noch, Petrus, glaube ich, sandten sie, damit sie mit ihnen beteten, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Die gingen extra auf die Reise nach Samaria und haben gesagt, unser Auftrag ist dafür zu sorgen, dass die Neubekehrten den Heiligen Geist empfangen. Das war denen nicht egal. Das war denen total wichtig. Wenn wir heute sehen, wie viele Menschen bemühen sich, in neutestamentliche Wirkungen und in neutestamentlichen Sieg über Sünde zu kommen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, das kann doch gar nicht funktionieren. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Kraft für was? Ordnung zu machen in unseren Gedanken, in unserer Fantasie, in unseren Worten, in unserem Lebensalltag. Einfach Kraft zu empfangen, um jetzt Schritte zu gehen. Es ist ein Vergehen an Neubekehrten, ihnen Schritte zu weisen und nicht zu sagen, wo die Kraft herkommt. Wir vergehen uns an ihnen. Wir haben dafür zu sorgen, in unserem Umkreis, dass jeder Neubekehrte hört, wie wichtig es ist, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben, dass es absolut notwendig ist und neutestamentlicher Standard ist, in neuen Sprachen zu beten. Paulus sagt, ich will. Deutsche Übersetzung ist ein bisschen schwach, aber immerhin schon Elberfelder sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen betet. Luther ist ganz woanders. Ich wünschte, ihr könntet. Was grammatikalisch, ich habe Deutsch studiert, weiß das, ist es irrealer Konjunktiv. Das bedeutet, das ist ein Wunsch, der aber nicht in Erfüllung gehen kann. Ich wollte, ihr könntet in Sprachen reden. Schade, dass es nicht möglich ist. Schrecklich. Elberfelder sagt, ich möchte, dass ihr es tut. Paulus hat nicht in Elberfelder Deutsch gesprochen, er hat Griechisch gesprochen. Und was hat er im Griechischen gesagt? Tello, ich will, dass ihr es tut. Und wenn er Bayer gewesen wäre, dann hätte er gesagt, host me. Hast du mich verstanden? Ich will, dass ihr es tut. Und du, die frommen Geister regen sich so auf, wir sind in einer Gemeinde gewesen. Ich habe nur diesen Vers vorgelesen. Nichts, nur diesen Vers vorgelesen. Ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Da steht jemand auf, wie von einer Tarantel gesprochen. Das ist Pfingstlehre. Und wettert und will das Mikrofon haben und jetzt mal alles richtig stellen. Ich dachte, hallo, sind wir im englischen Parlament oder was ist das hier? Ich habe nur vorgelesen, was Paulus sagt. Und dann kommt der Protest, das ist ja Pfingst, das waren nämlich Baptisten, das ist Pfingstlehre. Hier, die Pfingstler sagen auch Dinge, die biblisch sind. Das ist doch völlig egal, ob das aus der Pfingstlehre oder von irgendwo kommt, wenn es aus der Bibel kommt, ich habe doch nur die Bibel vorgelesen. Solche Blockaden. Blockaden gegen die einfachsten Dinge. Menschliche Ideen über Gott in seiner Weisheit. Er gibt dem einen das, der gibt dem anderen das. Und er gibt diesem Verwirren Geistesgaben mit dem persönlichen Sprachengebet, weil wir so verwirrt sind. Weil wir verwirrt sein möchten, weil es dann nämlich wieder keinen Preis kostet. Weil es anstößig ist, dem neubekehrten Theologieprofessor zu sagen, und du empfängst jetzt den Heiligen Geist und dann wirst du mit uns in neuen Sprachen sprechen. Das ist eine Beleidigung für seinen Verstand. Wie sagt ein Mann Gottes, den ich sehr schätze, Gott beleidigt den Verstand, um die Herzen zu offenbaren. Aber den Gott, den wir hier im Westen haben, ist kein Gott, der den humanistischen, arroganten, eingebildeten Verstand beleidigt, sondern er ist nett und höflich und belässt Leute in ihren Irrtümern, um ja kein Ärger zu bekommen. Von diesem Kaliber waren die Apostel nicht. Wir brauchen wieder das. Das ist die Wahrheit. Ich habe es nicht erfunden, ich muss es nur vertreten. Wenn du Beschwerden hast, dann beschwer dich beim Chef, beschwer dich beim Autor. Ich habe das doch nicht erfunden, ich habe das nicht geschrieben, aber ich habe die Aufgabe, in Verantwortung vor Gott zu sagen, was die Wahrheit ist. Und wenn du dich aufregst, dann kannst du mal darüber denken, was das bedeutet, dass du dich über Gott aufregst. Nein, über Gott würde ich mich nicht aufregen. Ja bitte, hier steht's. Es ist das Wort des Herrn. So, Umkehr, Glaube, sich der Herrschaft Christi zu unterstellen, Abschluss mit der neutestamentlichen Taufe, Empfang des Heiligen Geistes und Sprachengebet. Das waren die ersten vier Schritte hinein in neutestamentliches Christsein. Und dann kommt der fünfte. Und nur dann kann der fünfte Sinn machen. Wenn die anderen nicht da sind, dann wird der fünfte niemals Sinn machen. Diese Schritte bauen aufeinander auf. Man kann nicht glauben, wenn man nicht Buße getan hat. Und wenn man Buße getan hat, dann ist die Taufe dran und dann ist der Empfang des Heiligen Geistes dran. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, Vers 42, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam über jede Seele Furcht. Es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Das ist die geradlinige Konsequenz aus der Hilflosigkeit, die sie an den Tag gelegt haben. Was sollen wir tun? Okay, komm in unsere Teachings und hör, was du tun sollst. Das ist, was die Apostel gesagt haben. Wir erklären dir. Die sind alle Fälle davon geschwommen. Du hast nichts mehr, du hast keine Orientierung, du weißt nicht mehr, was es bedeutet, jetzt irgendwie an Gott zu glauben. Du weißt nicht, wie du diesen Glauben ausleben sollst. Du weißt gar nichts mehr. Das ist in Ordnung so. Komm und höre. Komm, bring einen Stift mit und einen großen Block und hör dir an. Und dann geh nach Hause und dann helfen wir dir, diese Dinge umzusetzen. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Das heißt, sie haben diese Dinge nicht nur gehört und sind rausgegangen und haben das Gegenteil gemacht, sondern sie kamen mit dem Ziel, wir wollen hören, um zu wissen, was wir zu tun haben. Und die ganze Betonung war auf Tun. Apostelgeschichte 14. Und da siehst du, dass sie immer noch die gleiche Methode haben. Vers 21. Als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonien und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Sie haben den Neubekehrten eine Lehre gebracht, die sie vorbereitet haben auf Leiden. Darin haben sie ihre Aufgabe gesehen und haben gesagt, wenn wir das tun, stärken wir sie Viele fühlen sich beleidigt, fühlen sich geschwächt, wenn man von Verfolgung und von Leiden um Jesu Willen redet. Und sie mögen das nicht hören. Sag uns etwas Auferbauendes. Aber der Heilige Geist sagt, die Seelen wurden gestärkt durch eine Botschaft. Wir müssen durch viel Leiden in das Reich Gottes gehen. Die Seelen wurden gestärkt. Wir müssen glauben, was das Wort Gottes sagt. Seelen werden gestärkt, wenn wir ihnen klar machen, es kostet etwas, Christ zu sein. Es kostet etwas. Und je mehr wir Gott kennenlernen, je mehr sein Licht und seine Wahrheit unser Leben prägt, umso mehr wird der Unterschied zwischen uns und der Welt sichtbar. Und die Welt wird reagieren. Paulus sagt, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Alle! Nicht nur einige wenige. Alle! Und weil wir nicht verstehen wollen, dass diese Welt in Feindschaft gegen Gott ist, ist uns auch nicht klar, wenn wir uns wirklich hineinbewegen in den Willen Gottes, dann wird die Welt mit Ablehnung, mit Verachtung und mit Schlimmerem reagieren. Die Welt wird reagieren. Das ist nicht etwas, was Gott tut. Die Welt tut es. Die Welt ist in Feindschaft gegen Gott. Und die stärkste Feindschaft hat die religiöse Welt. Mit religiös meine ich, Bibel und Christus in den Mund zu führen, aber das Herz nicht hingegeben zu haben. Das meine ich mit religiös. Die religiöse Welt hat das stärkste Potenzial von Feindschaft gegen Gott. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe Jahre zugebracht in der theologischen Fakultät der Universität in Berlin. Und dort findest du fast keine Menschen, die Christus kennen. Und sie können so klug und so philosophisch und so verdreht über theologische Dinge reden. Aber wenn sie in Berührung kommen mit Christus, kommt der blanke Hass und die Verachtung hervor. Es ist eine solche Verachtung. Und das, was wir tun, ist in ihren Augen völlig primitiv. Völlig primitiv. Und sie reden und sie sagen, die ersten Apostel, das war ein primitiver Glaube. Heute haben wir uns entwickelt, evolutionär. Ja, aber wohin? In den Unglauben, in den Ungehorsam. Und nicht zu tun, was die Bibel sagt, wird als normal erklärt, wird als weise erklärt. Aber wenn wir tun, was die Bibel sagt, werden wir verrückt erklärt. Sie haben die Gläubigen zu Jüngern gemacht. So, das sind zwei Stufen. Die waren gläubig. Und dann haben sie gesagt, wunderbar, die sind gläubig, jetzt haben wir es. Sondern sie haben gesagt, hey, wir müssen zurückgehen. Jetzt geht es erst richtig los. Die Arbeit beginnt erst. Und wir machen jetzt aus den Gläubigen Jünger. Sie haben viele zu Jüngern gemacht. Und da werden wir dann morgen hineingehen und das anschauen, wie das aussieht. Aber lass mich so viel jetzt schon sagen. Zwischen einem Gläubigen und einem Jünger kann ein gewaltiger Unterschied sein. Ein gewaltiger Unterschied. Und all die Abenteuer mit Gott, all die Wunder, all die Segnungen, all die gewaltigen Machterweisungen Gottes sind immer gebunden an die Jüngerschaft. Niemals an einfach nur gläubig sein. Das ist ein Unterschied. Und die herrliche Gemeinde wird vorangebracht und wir kommen ihr ein ganzes Stück weit näher, wenn wir dieses Element Jüngerschaft aus dem Wort Gottes verstehen. Und sehen den Anspruch von Jüngerschaft im Gegensatz zum allgemeinen Gläubigsein. Und wir haben den Mut, Jünger zu machen. Jünger fallen nicht vom Himmel. Jünger kommen nicht einfach so zustande. Jünger müssen gemacht werden. Viele Leute sind so vorsichtig und haben so ein verkehrtes Bild vom souveränen Gott. Sagen, ja, aber wir wollen nichts selber machen. Die Apostel hatten diese Ängste nicht. Sagen, komm, wir machen Jünger. Wir machen Jünger. Ja, das muss doch Gott tun, das können doch wir nicht tun. Das war nicht ihre Sicht. Natürlich brauchen wir die Weisheit und die Geduld und die Klarheit des Heiligen Geistes. Aber er tut es durch Menschen. Jünger werden durch Menschen gemacht. Und wenn wir Jüngerschaft haben wollen, wenn wir Gläubige zu Jüngern machen wollen, muss unsere Praxis und unsere Beziehung, unsere Art des Zusammenkommens sich radikal umändern. In der traditionellen charismatischen Gemeinde, wie ich sie kenne seit 30 Jahren in unserem Land, wird niemals Jüngerschaft hervorkommen. Niemals. Das ist eines der wesentlichen Merkmale, zwischen Unterschied zwischen neutestamentlicher Gemeinde und dem, was wir heute haben. Jüngerschaft ist ein wesentliches Element, das uns unterscheidet von dem, was damals gewesen ist. Und warum haben die Jünger, damit schließe ich jetzt wirklich ab, warum haben die Apostel Jünger gemacht? Also das ist die neue Modewelle, da müssen wir jetzt mitmachen, das ist jetzt das Ding, das machen jetzt alle und wenn wir das nicht machen, dann sind wir out und dann guckt uns keiner mehr an und dann sind wir nicht mehr irgendwie ganz vorne so in der Sache Gottes. Nee, das hat die überhaupt nicht interessiert, wo die im Rating waren, in der Bewertung der anderen. So ein Denken hatten die überhaupt nicht. Sie haben gesagt, wir müssen zu Jüngern machen, weil Jesus gesagt hat, macht zu Jüngern. Macht zu Jüngern. Und wenn er das gesagt hat, dann müssen wir das tun. Und wenn er das gesagt hat, dann bedeutet das auch, dass es möglich ist. Macht zu Jüngern und ich werde bei euch sein alle Tage. Es ist möglich in unserer Kultur, wo Individualismus und Einzelgängertum der Götze Nummer eins ist. Es ist möglich, Menschen zu Jüngern zu machen. Es ist möglich. Am leichtesten ist es mit Neubekehrten, die den ganzen Kram von mach doch, wie du fühlst und wie der Herr dich so leitet. Gib dein Geld so, wie du so empfindest. Und wenn du mal ein paar Monate nicht empfindest, der Friede des Herrn sei mit dir. Und Gott ist so grenzenlos gut. Und es ist alles nur gut. Und egal, was du machst, Gott kennt ja dein liebes Herzlein. Und es ist schon alles schön. Lass sie ein paar Jahre diesen Quatsch hören und dann lad sie ein zur Jüngerschaft zu sagen, bist du verrückt? Mir geht's so gut, warum soll ich jetzt mich dieser Tortur unterwerfen? Warum soll ich durch dieses gehen? Aber nimm Neubekehrte, die haben Hunger. Sie haben gesagt, ich habe Gott erlebt, der hat mich aus der Gosse geholt, der hat mich aus dem Dreck geholt, der hat mich befreit. Und wir sagen, hey, Gott hat noch viel mehr für dich. Ja, jawohl, komm und wir zeigen dir den nächsten Schritt. Und sie werden bereit sein. Je länger Gläubige unter einem verkürzten Evangelium sitzen, umso mehr werden sie allergisch und immunisiert gegen die Wahrheit. Und wenn sie dann mit etwas Klarem oder etwas Echterem in Berührung kommen, kriegen sie Hautausschlag, Unwohlsein, Unpässlichkeit, fühlen sich anders geleitet von ihrem Fleisch, das sie pflegen. Jüngerschaft bedeutet, Menschen in praktischer Weise in einen Lebensstil zu führen, der dieses eine Ziel ganz praktisch anstrebt, in das Bild Jesu umgestaltet zu werden. Dass Christus hervorkommt. Der Glaube, nach meiner Einschätzung, dass das überhaupt möglich ist und dass es erstrebenswert ist und dass das notwendig ist, in das Bild Christi umgestaltet zu werden, ist rapide in den Keller gegangen. Wenn Paulus davon redet, lass uns die Heiligung vollenden, da stehen wir staunend davor, sagen, wie vollenden? Wir überlegen, ob wir noch beginnen sollen oder nicht. Und er redet schon vom Vollenden. Er redet davon, er müht sich ab, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Der glaubt tatsächlich, dass es möglich ist, mit denen zu arbeiten, für die zu kämpfen, die zu prägen. Und nach ein paar Jahren kommt das Wesen Christi immer deutlicher vor. Der glaubt so etwas. Wow. Aber wir glauben, Hauptsache Leute kommen pünktlich. Hauptsache sie fallen nicht unangenehm auf. Hauptsache sie machen ihre Sünde nicht zu öffentlich. Was sie privat zu Hause tun, wir können ja da nicht reinschauen. Die neutestamentliche Gemeinde war so anders. Da war so die Heiligkeit Gottes da, dass man Sünde, die man pflegte, nicht verstecken konnte. Da war das Licht Gottes in ihrer Mitte. Die Furcht des Herrn lagerte sich über der Gemeinde. Wie anders heute. Und die Antwort in mehr Herrlichkeit, die Antwort ist Jüngerschaft. Gläubige müssen zu Jüngern gemacht werden. Und da müssen ein paar Dinge abtrainiert werden und ein paar Dinge antrainiert werden. Ihr Lebensstil muss dramatisch verändert werden. Und wir sagen das gleich von vorne weg. Wir sagen nicht, du, wir haben da was ganz Spannendes mit dir vor und das ist total cool. Sondern wir sagen, wir zeigen dir das Kreuz. Christus ist für dich gestorben, jetzt wirst du sterben. Wow. Und Leute, die eine übernatürliche Begegnung mit Gott gehabt haben, werden so verrückt sein und sagen, mach's mit mir, ich will. Ich will. Ich will ein Jünger Jesu werden. Halleluja. So, hier beende ich für heute. Und morgen gehen wir dann in die praktischen Dinge. Vater, wir danken dir, dass nicht nur der Geist der Welt da draußen sein Unwesen treibt und die Dunkelheit immer größer wird. Wir danken dir, dass das Licht hell scheint. Und wir danken dir, dass du uns rufst zu mehr Herrlichkeit, zu mehr von deinem Sohn, ihn mehr zu sehen, ihn mehr zu lieben, mehr von ihm erfüllt zu sein. Ein stärkeres Verlangen zu haben, seinen Willen zu tun, für ihn zu leben und stolz zu sein, dass wir seine Herrlichkeit vermehren können auf diesem Planeten, dass wir Raum machen dürfen, dass mehr und mehr er geehrt wird. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, dass er uns zieht, dass er uns motiviert. Lass dein Licht leuchten und hilf uns, dass wir all das, was jetzt kommt, aus dieser Perspektive sehen. Du tust das aus lauter Liebe für deinen Sohn und für uns. Es ist Liebe, dass du uns prägst. Es ist Liebe, dass du uns rausholst aus der Anpassung an die Welt. Du willst, dass das Bild deines Sohnes hell aufleuchtet in der Gemeinde und die Herrlichkeit nicht nur zur Gemeinde kommt, sondern weitergeht in die Welt hinein. Und wir danken dir für deine Hilfe und deine Ermutigung und deine Warnung. Und wir nehmen das alles. Amen. Amen. Amen.